Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live mit unserem Dienstagsduell. Sebastian Bornmänner und Gerald Gross.
Servus,
die beiden Herren haben ja schon am Sonntag über Innsbruck diskutiert. Tolle Quote eingefahren. Sprechen wir noch einmal über Innsbruck. Würde mit dir starten, Sebastian. Da gibt es jetzt eine Stichwahl zwischen dem grünen Kandidaten Georg Willi und einem eigentlich Überraschungsmann, muss man sagen, nämlich dem Johannes Anzengruber, ÖVP. Abspalter. Mhm. Die ÖVP hat es nicht geschafft in die Stichwahl. Wie viel, sage ich einmal, bundespolitische Auswirkungen siehst du denn von diesem Innsbrucker Ergebnis?
Viel, weil diese Innsbrucker Entscheidung ja keine singuläre Veranstaltung war. Also es geht jetzt nicht um wahnsinnig viele Menschen, die wahlberechtigt waren. Es geht auch nicht darum, dass das jetzt eins zu eins umzulegen wäre. Aber wir haben vor kurzem die Wahlen in Salzburg stattgehabt, die ein sehr deutliches Ergebnis gebracht haben. Und zwar eine ganz klare Verschiebung von Stimmen von Mitte rechts nach Mitte links. Und genau den gleichen Trend haben wir jetzt erlebt bei der Wahl in Innsbruck. Wir haben gesehen, dass auf der einen Seite zwar Georg Willi ein paar Prozentpunkte eingebüßt hat, aber im gleichen Ausmaß haben die SPÖ zugelegt und vor allem die KPÖ mit fast 7% und 3 Mandaten in den Gemeinderat erstmals gekommen. Das heißt, was wir erlebt haben, ist, Mitte-Links-Kräfte wurden massiv gestärkt. Und im Gegensatz zu dem, was mein Kontrahent Gerald Gross angekündigt hat, nämlich, dass die FPÖ auf Platz 1 liegen wird und sein Kandidat wahrscheinlich auch noch in die Stichwahl kommt, hat die FPÖ sogar noch Prozente und Mandate verloren in Innsbruck. Und das ist exakt das Gleiche, das finde ich wahnsinnig spannend, was wir auch in Salzburg-Stadt erlebt haben, nämlich, dass überall dort, wo die KPÖ antritt, erleben wir zwei Sachen. Erstens, die FPÖ geht runter oder stagniert und zweitens, die SPÖ verliert nicht. Und das ist für mich eine total interessante Beobachtung und das ist etwas, was wir für den Bundestrend schon auch uns überlegen sollten. Weil bislang ist davon auszugehen gewesen, dass Andreas Babler durch seinen doch sehr prononcierten Linkskurs links von der SPÖ keinen Platz mehr lassen wird. Erstens glaube ich, dass Andi Babler zum Wahltag hin auch wegen ganz zentralen Wählerinnengruppen wie zum Beispiel die Pensionisten ein bisschen mehr auf Stabilität und Sicherheit gehen wird, wodurch er Raum links der SPÖ aufmachen wird. Und ich glaube, dass die KPÖ auf Bundesebene, abgesichert durch starke Ergebnisse in Salzburg, Graz und Innsbruck, dieses Mal wirklich eine Chance haben könnte, in den Nationalrat wieder einzuziehen. Und das ist eigentlich die heimliche Sensation von Innsbruck. Weil dass der Abspalter, der Halber der ÖVPler quasi, jetzt 19% gemacht hat, das ist jetzt nicht die große Überraschung. Aber dass die Freiheitlichen gegen den Bundestrend, und ich habe ja schon seit Wochen gesagt, der Kickl ist im absteigenden Ast, es ist vorbei. Herbie, es ist vorbei. Oder Herpferd, es ist aus. Es ist, die goldenen Zeiten des Herbert Kickl liegen hinter ihm. Und ich glaube, wenn wir die Skandale des Mario Kunasek und der FPÖ Steiermark, die ja bald in einem Buch erscheinen sollen, lesen werden, und wenn wir die Skandale des Dominik Knepp und der FPÖ Wien vielleicht irgendwann mal in einem Buch lesen werden, wenn wir die Skandale des Harald Wilimski jetzt in irgendwelchen Chats nachlesen können sollten. Also es gibt ja ganz viele Baustellen, die die FPÖ hat, und ich glaube, jeden einzelnen Tag, ob das eine Geheimdienstgeschichte ist oder ein Chat oder irgendein Finanzskandal, bei der FPÖ werden noch viele kleine oder größere Bömmchen hochgehen. Und ich glaube, dass wir am Schluss eine FPÖ erleben werden, die bei 23-24% liegen wird im Bund, vielleicht nur noch auf dem zweiten oder dritten Platz. Und wir werden eine KPÖ im Parlament haben. Und das sind die Vorzeichen, die wir aus Salzburg und jetzt auch bestätigt in Innsbruck haben.
Also er sieht einen Linkstrend in Innsbruck?
Naja, wenn du die bürgerlichen Parteien in Innsbruck zusammenzählst, beginnend bei der Liste Fritz bis zum Anzengruber, bis zu den Restbeständen, die der Turski offen gelassen hat, bis zur Freiheitlichen Partei, hast du laut Prozenten 47,8% und in der Wahlarithmetik eine Mehrheit der Mandate. Also eine rechtsbürgerliche Koalition hätte im Innsbrucker Gemeinderat meines Wissens die Mehrheit. Ich weiß daher nicht, wie er zu einem Linksruck kommt.
Aber sei es
die FPÖ abgeschrieben. Wenn in Innsbruck genau 4.020 Innsbruckerinnen und Innsbrucker, 4.020 Menschen. Also im Vergleich, wenn wir das jetzt bundesweit sehen, die du mit der Lupe suchen kannst, für die KPÖ sind, dann sehe ich auch noch nicht die kommunistische Morgenröte gekommen. Mhm. Aber ich gebe Ihnen einen heißen Tipp, Herr Dr. Bornmeiner. Lernen Sie Geschichte, Bruno Kreisky, erstes Kapitel. Wenn die KPÖ unter Ernst Kaltenecker erfolgreicher war, auch zum Beispiel in Graz und in der Steiermark, ist es die KPÖ jetzt ist, aber unter Ernest Kaltenecker es nicht in den Nationalrat geschafft hat, wie soll sie es dann in den Nationalrat hineinschaffen, wo sie gerade in Graz beweist, dass die größte Stadt mit den größten Schulden Österreichs am schlechtesten vergewaltigt, würde ich sagen, verwaltet ist. So, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der von Ihnen propagierte Bürgermeister, wie heißt der? Willi. Ja, so. Wie viel Prozent hat er verloren bei der Gemeinderatswahl?
4? 7? 4? 7? Wie viel hat die FPÖ verloren?
3?
Ja, genau.
0,5?
Ja. So. Haben Sie gesagt,
also wenn Sie denn die Morgenröte des Linksruckes hier ja. quasi in den Mittelpunkt stellen, Innsbruck ist jetzt links geworden, wobei sich der Andreas Hofer allein für diese Blödheit, die Sie hier zum Besten geben, im Grab umdraht, dann würde ich sagen, wenn der amtierende Bürgermeister ja, die schwerste Niederlage einfährt, die Grüne überhaupt bei Kommunalwahlen einfahren können und mit Ach und Krach sich in eine Stichwahl rettet, wo er jetzt gegen einen sogenannten No-Name-Vizebürgermeister einer ÖVP-Abspaltung antritt, dann ist das auch nicht unbedingt ein Empfehlungsschreiben für einen Kommunalpolitiker. Und jetzt zur Freiheitlichen Partei. Ja, bin ich daneben gelegen. Ich verkläre das auch nicht. Ich verkläre ja nicht 14,7 oder 15% für die Sozialdemokratie, die in Österreich den Kanzler stellen will bei 25%. Wenn ich jetzt alle Landeshauptstädte zusammenzähle, wie die SPÖ...
Bleiben wir bei Innsbruck. Komm.
Nein, wenn ich jetzt alle Landeshauptstädte zusammenzähle, die die SPÖ hat, also Klagenfurt, keine Rolle, Graz, nicht einmal im Stadtrat.
Reden wir bei Innsbruck.
Keine Rolle, wieso? Genau
weh,
das, was ich will. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmeiner, wenn ich mathematisch die kommunalpolitischen Ergebnisse und die Landtagswahlergebnisse der SPÖ zusammenfasse, kommt die SPÖ rein mathematisch auf keine 18%.
Reden wir über Innsbruck.
Jetzt zu den Freiheitlichen. Ja, da ist ja die SPÖ hinter der FPÖ.
Aber sie hat zugelegt im Gegensatz zur
ja,
FPÖ.
Ah ja, genau.
Schau, Verzeihung. Das ist der Unterschied.
Verzeihung.
Die Rakete geht rauf.
Ja, ja. Wissen Sie, wie viele Stimmen es waren?
Was?
3%. Na, wissen Sie, wie viele Stimmen das waren?
Absolute Zahlen?
Ja.
Wie interessiert das? Das sind 3%.
Sag's Ihnen.
Wie viel?
60. So. Naja, nur bei der Gelegenheit. Also 60 Leute haben in Innsbruck die SPÖ mehr gewählt, obwohl Andreas Babler, weiß ich nicht, quasi die Rote Revolution ausruft. Und jetzt komme ich zu den Freiheitlichen zurück. Ja, das hat mich auch gewundert. Weil wie wir am Sonntag eingestiegen sind, eine Stunde vor der Wahlverkündung, war ich auf Basis der Umfrageinstitute, auf Basis des Trends, fast sicher, dass die Freiheitliche Partei Platz 2 oder Platz 1 schafft. Was da passiert ist, kann ich mir insofern nur erklären, dass, und damit sind wir bei der Vergleichbarkeit der Innsbruck-Wahl mit einer Bundeswahl, dass es eben keine Gmate Wiesn ist, wenn 13 Parteien antreten. Mhm. Ich möchte Ihnen einen Vergleich machen. Wenn beispielsweise in einer Gemeinde mit 14.000, 15.000 Einwohnern, oder sollen es 50.000 sein oder 100.000 Einwohner, der Bürgermeister kandidiert, dann geht man meistens davon aus, dass der Bürgermeister 30-40% hat, die Bürgermeisterpartei, und die anderen Partei 20, 15, 10 und so 4-5 Parteien im Gemeinderat drinnen sitzen und jeder nach seiner Stärke Stadträte bekommt oder was auch immer. Dass der amtierende Bürgermeister in Tirol, in Innsbruck, in der Landeshauptstadt, der amtierende Bürgermeister 81,1% der Innsbrucker nicht einmal gewählt haben, sondern die stimmenstärkste Partei nur 18,9% hat.
Er ist trotzdem
zeigt, ja, gebe ich Ihnen recht, zeigt, welche Zersplitterung
ja, ja.
in einer Parteienlandschaft stattfindet mhm. mit 13 kandidierenden
ja,
Parteien.
Ja. Das
Herr Dr. Bornmeiner, Sie werden ja wohl nicht behaupten, dass 6,7% für die KPÖ, wo in Wahrheit damit 95% oder 94,3% gegen die KPÖ gestimmt haben, ein Mehrheitsentscheid sind, ist es ja
auch. Nein, aber es geht um einen Trend. Es geht um zwei Sachen.
Ja. Ist der Trend 6,7% positiv?
Der Trend heißt in Salzburg auf Nummer 2, Der Trend heißt in der KPÖ mit drei
Mandaten. Und in Innsbruck auf Nummer 9.
Aber einsteigen mit drei Mandaten. So, okay. Herr Gross, Sie müssen, erkennen Sie die Zeichen?
Ja,
die Herr Gross, hören Sie die Signale?
Auf zum letzten Gefecht.
Nein, das ist nicht das letzte Gefecht. Das war
jetzt
die letzte Wahl vor der EU-Wahl. Heute ist der EU-Wahlkampf teilweise mit Plakaten gestartet. Mhm. Die Neos haben ihre Kampagne vorgestellt, die SPÖ hat ihre Kampagne vorgestellt, die Lena Schilling gibt Dauerinterviews heute auf OE24TV am
Sonntag nicht besser,
ORF. Siehst du Trends, die sich für die EU-Wahl ablesen lassen daraus?
Ja, definitiv.
Glaubst du, dass die FPÖ zum Beispiel bei der EU-Wahl schlechter abschneidet als den Umfragen?
Ja.
Siehst du, dass
also schau,
die Linken-Parteien SPÖ und Grüne besser abschneiden?
Ich glaube, dass wir auf der einen Seite, weil der Herr Gross es nicht erklären kann, wie das passieren kann, dass die Umfragen was anderes ergeben als das Wahlergebnis. Viele, viele Jahre war in Österreich das Problem, dass die Freiheitliche Partei in den Umfragen unterrepräsentiert war. Und dann waren alle schockiert, um Gottes Willen, die wählen sie ja trotzdem. Und jetzt haben wir genau das umgekehrte Problem oder Thema. Freiheitliche Partei ist überrepräsentiert in den Umfragen. Die Leute sind wütend, die Leute sind enttäuscht und sie finden es legitim, weil Herbert Kickl schon so lange auf Nummer 1 ist, dass sie sagen, ja, ich will den Herbert Kickl. Aber wenn dann der Wahltag kommt, schaltet sich das Gehirn wieder ein und sie denken sich, warte mal, ich bin ja nicht deppert. Ich will zwar Protest, aber ich will nicht mein Land anzünden. Ich will nicht Rassismus stärken. Ich will nicht den Leuten Aufschub geben, die von Menschen wie Gerald Gross hier im Studio vertreten werden. Und das sehen die ja bei jedem Einschalten, dass sie immer wirrer werden. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, warum die Leute sagen, ich bin zwar wütend und wenn mich jemand anruft und fragt, wen ich wählen werde, dann sage ich wahrscheinlich FPÖ. Aber bei der Wahl selber, wenn es ein Alternativangebot gibt, das mir auch die Möglichkeit gibt, Protest auszudrücken und den Mächtigen ordentlich eine reinzugeben, dann wähle ich lieber die KPÖ. Und das ist genau, was passiert. So, und jetzt hast du zum zweiten Trends für die EU-Wahl. Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist, und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr erleben, die Entzauberung auf der einen Seite von Menschen, die ich persönlich zum Beispiel sehr gut kenne oder zu kennen geglaubt habe, wie Lena Schilling, die mich maßlos enttäuscht. Also ich glaube, wir haben noch nie jemanden erlebt in der österreichischen Innenpolitik, der so schnell zum Apparatschik und zum Phrasendrescher geworden ist wie Lena Schilling. Das waren, glaube ich, jetzt, weiß nicht, 2 Wochen oder so. Also wirklich unglaubliche Metamorphose, aber eher in die falsche Richtung. Und das ist etwas, was ich glaube, dass sich noch auswirken wird, weil die Grünen haben ja relativ stark begonnen bei 14-15% in den Umfragen. Ich glaube, die werden eher noch deutlich runtergehen, weil mit jedem einzelnen Interview, wo nur inhaltsleere Phrasen gedroschen werden und die Leute sich denken, du, aber du willst schon 10.000 Euro von uns haben und du willst schon ein echtes Mandat haben und spürst da nicht irgendwie Klimaspiel, irgendwas auch immer. Werden die Grünen in den Umfragen runtergehen und gleichzeitig, wenn einmal die Diskussionen beginnen und wir dann da haben werden, und ich bin immer ein sehr klarer Kritiker des Andi Schieder gewesen, ja, aber wenn wir dann mal eine Diskussion haben werden zwischen Champagner Vulgonato Harry und Andreas Schieder und wir dann echte ernstzunehmende Politiker haben, die auch verantwortungsvoll umgehen können damit, dann, glaube ich, werden sich die Zeichen noch mal ordentlich ändern. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir momentan in den EU-bezogenen Umfragen erleben, nämlich, dass ein Harald Wilimski bei fast 30% liegt und wurde ja von Gerald Gross schon auf 35%, vielleicht sogar auf 40% hochgejubelt, der wird bei maximal 25% landen. Ich glaube, dass der Herr Brandstätter ein Geheimtipp ist, weil ich glaube, dass es halt jemand ist, der sehr viel Glaubwürdigkeit mitbringt, der sehr ruhig und sehr sachlich in seiner Art ist und dass es genau die richtige Zeit ist. Ich glaube, wie gesagt, dass Lena Schilling massiv überbewertet ist und ich glaube, dass die SPÖ total unterschätzt wird. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wo gehen die Stimmen von der ÖVP hin? Weil wenn Innsbruck genauso wie Salzburg eines gezeigt hat, dann A, dass die ÖVP massiv an Stimmen verliert. Das werden wir bei den Nationalratswahlen sehen, bei den EU-Wahlen und bei der Landtagswahl in der Steiermark genauso. Aber die Frage ist, wer kriegt die Stimmen? Und in der Steiermark zeichnet sich ab, dass ganz viele Stimmen von der ÖVP nicht zur FPÖ wandern werden, weil die waren immer kommunizierende Gefäße, sondern zur SPÖ gehen werden. Und ich glaube, das haben wir auch in Salzburg gesehen und das haben wir auch in Innsbruck gesehen. Die ÖVP geht runter, heißt nicht automatisch, die FPÖ geht raus. Wenn es ein gutes linkes Angebot gibt, sowohl in der SPÖ und die Elli Meier in Innsbruck war ein gutes Angebot von der SPÖ, plus ein Protestangebot von der KPÖ, dann kann das wirklich spannend werden. Und das sehe ich auch für die
EU-Wahl. Also SPÖ und KPÖ liegen gemeinsam bei 20%.
Wo?
Innsbruck bei 21%, 15,6, 6, irgendwas, liegen es bei 21,5%. Also ist offenbar der Kernwähleranteil des linken und sozialdemokratischen Lagers in Innsbruck bei dieser Wahl 21%.
Und die Grünen zählen Sie ja nicht dazu.
Herr Dr. Bornmänner, und die Grünen haben 6-7% verloren. Man kann sich die Welt immer schönreden, schauen Sie. Aber wissen Sie, was ich nicht kann, was ich wirklich nicht kann? Ich kann nicht Politik nach Tageslaune machen. Wieso? Wissen Sie, heute sind Sie in der Früh schlecht aufgestanden, jetzt ist plötzlich die Lena Schillinger Trampel.
Nein, ich schaue mal Ihre also Interviews
wie Lena an. Wie die Lena Schilling vor 4, 5 Wochen oder vor 6 Wochen als Babykandidatin dargestellt hat, hat der da drüben fast versucht, ja, Herr Koss, halt rhetorisch, Herr Dr. Bornmänner, haben Sie versucht...
Der entscheidende Punkt ist, ich bin am Wort.
Schauen Sie, das Problem ist, da sage ich dann, das ist eine Kindkandidatin gewesen von den Grünen. Kommt plötzlich, dass das eigentlich die Beste ist, die es überhaupt geben kann. Sie bei Ihnen im Stiftungsvorstand drinnen gesessen,
nein,
ist ein Kontrollorgan oder ein Beirat oder irgendwie.
Wo? Ja, im Beirat.
Also im Beirat, also Sie mit ihr zusammengearbeitet haben, was das für eine tolle Kandidatin ist, die wird alle aufmischen und alles drum und dran. Man kann ja nicht das Publikum für so dumm halten, dass die Leute nicht mehr wissen, was wir vor 5 Wochen gesagt haben.
Aber man kann
und jetzt
setzen
sie sich ein, weil ich weiß nicht, die Schillingen an die Hand nicht geben hat oder mit ihnen keine Kooperation
macht.
Da kann man sich ja jetzt nicht, Herr Dr. Bornmänner, da kann man sich ja nicht einsetzen.
Also verstehe ich Sie richtig.
Und die,
sie schauen sich keine Interviews an, sondern sie unterstützen den Harald Wilimski für immer. Oder was?
Herr Doktor, schauen Sie, das Problem ist, ich fange nur einmal an. Also, man kann nicht hier sitzen vor 5 Wochen und quasi eine Baby- und Kindkandidatin quasi verteidigen und sagen,
natürlich,
das ist die beste Kandidatin. Sie sitzt bei mir im Stiftungsbeirat. Nein, ich habe mit ihr gut zusammengearbeitet.
Das stimmt doch.
Sie ist eine tolle Person. Das dann gibt sie einem nicht die Hand, dann kommt es zu keiner Kooperation und dann ziehen sie es da durch die Wirst. Das geht doch nicht,
Herr Dr. Bornmänner.
Nein, wenn man das nicht nach Tageslang
macht. Herr Gross, Sie haben doch
einen Tag, Herr Dr.
Medaille verliehen und danach sind Sie hier gesessen. Zuerst vergeben Sie mir eine Medaille. Dann gehen Sie ins Ministerium
herrlich,
und Beratungsaufträge. Und jetzt sitzen Sie und sagen, der Heinz Christian Strache ist so
der getroffene Jault. Genau, der getroffene Jault. Der jault herrlich getroffen. Ein Schuss mitten in die Stirn.
Also, Sie selber sind der größte Pharisäer der österreichischen Innenpolitik. An einem Tag verleihen Sie ihr keine Gedächtnismedaille. Am nächsten Tag ist er der größte Schand der österreichischen Innenpolitik. Heute wiederum werden wir
und jetzt gehen wir ein Stück weiter.
Herr Strache darf nicht mehr kandidieren.
Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter.
Herr Strache, reden wir eh nachher.
Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter.
Bei der EU.
Also die Schilling haben wir jetzt erledigt.
So.
Die Schilling, das einstige Liebkind von Sebastian Bornmänner, ist jetzt nun ins Winkel gestellt. Jetzt wird es heute... Na, machen wir was anderes. Darf ich jetzt prognostizieren etwas? Jetzt wird es heute in der Nacht einen fürchterlichen Anruf von Werner oder von der Schilling geben. Du, Sebastian, wir klären das schon, wir machen das schon. Und nächsten Dienstag sagt er dann, ich habe mich getäuscht, die Schilling ist so eine tolle Kandidatin. Na, sei es nur drum. Das ist Politik nach Tageslaune. Aber wissen Sie,
ein Interview von Lena Schilling sehen, wo ich Inhalte bekomme, statt Fragen,
Volltreffer.
Dann haben Sie vollkommen
recht. Und jetzt der nächste Punkt.
Dann werde ich hier
und
sitzen
jetzt,
und werde
und
sagen,
Schieder.
Hey, super
Inhalte. Und jetzt gehen wir zu Schieder. Bitte. Nein, ich möchte über Schieder reden. Und der, wegen dem, dass Sebastian Bornmänner in der Sendung gesagt hat, es ist gut, dass ich nicht mehr Sozialdemokrat bin, weil Babler hat einen entscheidenden Fehler gemacht, indem er Schieder zum Spitzenkandidat macht.
Das habe ich nie gesagt.
Der wird, exakt in dieser Sendung.
Ich habe gesagt, Andreas Babler ist nicht verantwortlich dafür, dass Andreas Schieder der Spitzenkandidat
ist. Und der Andreas Schieder, den Sie kritisiert haben, wird nun aufs Schild gehoben, wenn die Grünen nicht einzahlt haben.
Nein, Herr Dr. ich habe gesagt, Bornmänner. Im Gegensatz Herr zu NATO-Harry ist sogar der
Herr
Andreas
Dr.
Schieder.
Bornmänner.
Sagen wir, was ist denn heute los mit Ihnen?
Sie kennen ja gern Knittelfeld SPÖ gegen Grüne morgen, aber morgen ist das Zaus.
Herr Gross, jetzt reicht
Sie
es aber
sind ja inkontinent, nicht nur instringent, Sie sind inkontinent,
Herr Dr. Herr Gross, ich sage Ihnen jetzt was. Für die Zuschauer, ich bin jetzt seit Sonntag wirklich viele Male angesprochen worden auf Ihren rassistischen, untergriffigen Scheißdreck, den Sie sich da gelaufen haben.
Nur von der Frau Strobel.
Und hier genau das Gleiche. Es ist heute genau das Gleiche. Da sitzt jemand, der schaut sich Woche für Woche die Politiker, die wir bezahlen oder bezahlen sollen, an. Und ich schaue mir ganz genau an, was die sagen.
Ja, ja, das ist ein bekannter
ganz genau. So ist es.
Ja, ja, natürlich.
Ich bin subjektiv.
Im ganzen Land sind Sie
subjektiv.
Bekannt.
Genau, als subjektiv.
Ich habe nur meine eigene Meinung. Ja, ich bin im ganzen Land bekannt, dass ich nur meine eigene Meinung vertrete. Ich lasse mich nicht von der FPÖ oder von der AfD zahlen. Auch nicht von den Grünen, nicht von der SPÖ und auch nicht von der KPÖ. Und ich schaue mir, nein, lass es mir ausreden.
Sie sind genauso
ich schaue mir lieber Herr Kroos, ich schaue mir jede einzelne Woche die Politikerauftritte an. Ja. Und ich bin am Anfang jemand, ich habe den Karl Nehammer Vorschusslorbe gegeben. Genau. Und dann habe ich mir seine Schwachsinn angeschaut.
Und der Eli Köstinger? Und dem Babler und dem Kehren und der Randy Wagner.
Na sehen Sie.
Ja, ich sage dass Sie. Ich sage dass Sie ein Opportunist sind.
Lieber Herr Kroos, Herr Kroos, ich bin im Gegensatz zu Ihnen nicht ein Parteiapparat.
Ach so.
Wissen Sie, Sie sitzen hier. Chats kommen auf, Geheimdienstskandal, NATO, Putin-Verbindungen, NATO-Mitgliedschaft, egal, die Ersten, die für Impfpflicht waren, die Ersten, die für den Lockdown waren, scheißegal, was die FPÖ macht. Der Gerald Groß sitzt hier und verteidigt die FPÖ, komme, was wolle. Warum? Weil es ihnen wurscht ist, weil Inhalte für sie wurscht sind. Und wisst ihr, ich bin genau andersrum. Ich bin genau 180 Grad andersrum.
Queer sind Sie.
Ich bin 180 Grad andersrum als Sie, Herr Groß. Ja. Ich schaue mir Woche für Woche an, was die Politiker sagen. Und danach bewerte ich sie. Und soll ich Ihnen was sagen? Die meisten Österreicher machen das ganz
anders.
Die meisten Österreicher schauen sich Woche für Woche an und sogar ein Drittel, wissen wir, entscheidet erst am Wahltag, wen sie wählen. Sie können natürlich jetzt alle Österreicher beschimpfen. Sie können jetzt alle als Opportunisten bezeichnen, aber die Realität ist, dass wir nicht so deppert sind und auf Verdeih und Verderb irgendwelchen Parteipolitikern anhängig sind.
Ich möchte jetzt noch einmal zur EU-Wahl zurückkommen. Und das ist ja schon ein Punkt, dass die FPÖ in Innsbruck nicht so gut abgeschnitten hat wie in den Umfragen. Ja. Siehst du dieses Gefahrenpotenzial aus FPÖ-Sicht auch bei der EU-Wahl, das in den Umfragen sehr gut liegt, aber dass dann das Wahlergebnis im Endeffekt vielleicht doch
nicht
so gut
aussieht? Naja, grundsätzlich, ich bin ja jetzt kein Wurlitzer, wo man oben eine wirft und dann das spielt, was die
Macht haben. Aber ich habe gehört, dass Sie
auf
B-Roll stehen von der FPÖ und von der AfD.
Keine Sorge. Aber gut, zur FPÖ-Geschichte. Also erstens, ich glaube, dass es sehr schwierig war, diese 13 Listen hier ein Reservoir an Protestwählern zu.
Klar, aber jetzt zur EU-Wahl kommen.
Ich glaube, dass die Innsbrucker Wahl mit einer bundesweiten Wahl nicht vergleichbar ist. Zur EU-Wahl, und das möchte ich jetzt auch dazu sagen bei der Gelegenheit. Es gibt seit beginnend mit Jänner mehrere Versuche, eine Diffamierung, teils eine Verleumdung, teils auch eine berechtigte Kritik an der FPÖ zu kampanisieren. Und das sehen wir in Deutschland, im Übrigen auch bei der AfD, wo dieser Korrektiv Potsdam-Skandal dazu geführt hat, dass die AfD in den Umfragen 2-4% verloren hat. Das sehen wir aber auch im Übrigen in Österreich, dass dieser Atomkrieg, der sich derzeit abspielt zwischen ÖVP und FPÖ, ja, Stichwort BVD, Stichwort Spionageskandal, dass dieses Potsdam-Treffen, das mit der ganzen Rechtsextremismus-Debatte nach Österreich hereingespielt hat, dass das alles eines bedeutet, dass sehr viele Wählerinnen und Wähler durch dieses langsame Gift einer Kampagne gegen die FPÖ nervös werden anfangen. In Innsbruck sind es 3% nervös geworden, die gegangen sind. Im Übrigen, die FPÖ hat genauso viele Stimmen in Nettostimmen gehabt bei der letzten Wahl wie bei dieser Wahl. Die Wahlbeteiligung hat sich geändert. Zudem kommt noch dazu 30.000 Studenten, 20.000 EU-Bürger. Also man kann da vieles ins Rennen bringen, aber dennoch konkret 3% verloren hat. In Salzburg hat die FPÖ im Übrigen 3,5% gewonnen bei der Salzburger Gemeinderatswahl, aber auch unter den Erwartungen, denn sie hätte auch auf 20-25% gehen können. Das heißt, natürlich hast du ein Thema, gegen das die FPÖ nun arbeiten muss, und das bedeutet, gegen diese Kampagne entschiedener vorzugehen. Es kann nicht sein, dass man in Wahrheit straffrei als Rechtsextremist betitelt wird im Fernsehen, bei Demonstrationen. Man wird dagegen rechtlich vorgehen müssen. Man wird sich das nicht mehr bieten lassen dürfen. Es kann nicht sein, dass diese Spionagekiste ausgerechnet von der ÖVP gezunden wird, die 25 Jahre das Innenministerium gehabt hat und nun man versucht, Kickl beispielsweise diese James-Bond-Affäre in die Schuhe zu schieben. Da wird man entschiedener als bisher vorgehen müssen. Weil was passiert? Dieses schleichende Gift, Spionage, Potsdam, Remigration, diese ganzen Themen, die kriechen beim bürgerlichen Wähler hinein und dann sagt der bürgerliche Wähler, und da gebe ich Dr. Bollmeiner recht, na, dann will ich doch nicht die. Und das ist eine Riesengefahr. Ich sehe die Gefahr jetzt gar nicht bei der EU-Wahl unmittelbar, weil ich glaube, dass die EU-Wahl-Chancen vollkommen da sind für die FPÖ, weil es wirklich die erste bundesweite Wahl gibt, wo man mit Rot und Schwarz abrechnet. Aber ich sehe dann in 6 Monaten für die Nationalratswahl, dass das am Ende keine Gmatewiesn ist, so nach dem Motto, die FPÖ geht auf Platz 1 mit 30% durch die Ziellinie und alle schauen mit 20% durch den Auspuff. Und zwar nicht aufgrund der Schwäche, dass die der Schwäche der Stärke der anderen Parteien von SP und ÖVP, sondern einfach, weil es sonst keine anderen Alternativen gibt. Da muss die FPÖ aufpassen, weil sonst kann wirklich passieren, denn die Leute gehen ja nicht zur SPÖ, die Leute gehen ja nicht zur ÖVP, aber es kann sein, dass dann beispielsweise die Bierpartei nicht mehr bei 6% ist, sondern plötzlich bei 10% ist. Das kann dir passieren.
So, dann machen wir ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und dann sprechen wir noch einmal im Detail über die FPÖ und über die Frage,
ich glaube, ich habe meinen Standpunkt sehr klar.
Der Spionageskandal
nicht Gerald
Kohn. Ist der Ort, kurze Ruhe, auf den Wahlkampf
Sie
und die
Litzer.
FPÖ aber und die ÖVP abfährt. Ganz kurze Werbepause.
Ach, der Moderator ist
los. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live mit Sebastian Born-Mehner und
haben Sie nicht einen Widerruf veröffentlichen müssen heute, Groß? Erklären Sie mal, was haben Sie auf 3.000 Euro zahlen müssen, weil Sie schon wieder mal gelogen haben?
Ja, nein. Ich einen Tweet geteilt habe.
Beginnt nicht
aber
zu
offenbar
streiten,
haben Sie es falsch gemacht, oder?
Nein, einen Tweet geteilt.
Hey, Freunde,
aber Sie wurden verurteilt,
euch,
oder?
Nein,
beruhigt Sie haben verglichen.
Wir werden jetzt einmal die Diskussion
Sie haben sich nicht
starten.
Nein.
Hey, Ruhe jetzt, okay? Also, wir starten mit dem ersten Teil. Spionage, Egisto Ott. Mhm. 2.500 Chats soll es dann geben.
Und 3.000 Euro der
von Hans-Jörg Jenewein. Glaubst du, wird Hans-Jörg Jenewein der Thomas Schmidt der FPÖ?
Ich glaube, dass die FPÖ ein riesen Korruptionsproblem hat, das sich an vielen verschiedenen Enden und Ecken zeigt. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit immer wieder Hinweise gehabt haben, die sehr eindeutige Verbindungen aufgezeigt haben und dass jetzt quasi dieser mutmaßliche Nachweis von Verbindungen, der nicht nur den ehemaligen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein, sondern auch seine Schwester betrifft, die ja immer noch eine sehr maßgebliche Rolle in der FPÖ spielt, betrifft, auch wiederum zeigt, was für enge Verstrickungen es da gibt. Und es gab ja offensichtlich auch SMS, wenn ich den Medienberichten das richtig entnehmen kann, an Herbert Kickl. Also auch der kann nicht sagen, er hat davon nichts gewusst. Also was zeigt sich da? Genauso wie das bei der FPÖ-Causa in der Steiermark mit Mario Kunasek ist, genauso wie das bei der FPÖ-Causa des Dominik Knepp in Wien ist, genauso wie das den Herrn Gerald Gross noch persönlich tangieren wird, die Skandale der FPÖ in der Steiermark. Also wir sehen immer und immer wieder das Gleiche. Wenn es riecht wie ein Fisch, und schmeckt wie ein Fisch und ausschaut wie ein Fisch, dann ist vielleicht ein Fisch. Und ich glaube nicht, dass irgendwie eine vom Ausland kommende Bilderberger Verschwörungskampagne das Gift in die Köpfe und Herzen der Österreicherinnen eintropfen lässt und deswegen die Menschen sich vom heiligen Herpferd abwenden, sondern ich glaube, dass immer mehr Menschen einfach sich angewidert von einer Bagage abwenden, die ganz offensichtlich moralische Grenzen zum Teil, und das muss man, wenn man an Heinz-Christian Strache und andere denkt, beliebig überschreitet. Und das finde ich schon etwas, von dem wir, glaube ich, sehr aufmerksam jetzt sowohl die Egisto Ott Spionagekiste als auch viele andere Untersuchungen und Ergebnisse, die noch im FPÖ-Skandaluntersuchungsausschuss, der es ja immer mehr zu werden scheint, erwarten dürfen. Also ich glaube, die FPÖ hat ganz, ganz viele Leichen im Keller. Ich glaube, die FPÖ hat wirklich ganz vieles, mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger noch intensiv auseinandersetzen werden müssen. Und ich glaube, dass die FPÖ deswegen und nicht, weil es irgendwelche Geheimkampagnen gibt, deswegen auch in der Wählergunst verliert. Man sieht das ja. Ich meine, es ist leider wirklich ein Problem. Ich werde immer wieder darauf angesprochen auf der Straße, warum ich ab und zu emotional werde. Es gibt immer, natürlich kann ich hier sitzen und sie einfach auslachen. Natürlich könnten wir zu Hause sitzen und uns über die FPÖ lustig machen und uns denken, geh bitte. Also gerade ihr wollt von Neutralität und Unabhängigkeit reden und macht am Roten Platz Selfies und macht einen Freundschaftsvertrag mit Putin. Also geh bitte. Also natürlich könnte man das machen, aber es ärgert einen dann doch.
Es ärgert einen diese persönlichen Untergriffe oder der Nepotismus oder die Korruption oder die Freundalwirtschaft oder der Postenschacher, genauso wie beim ORF. Heute sich aufregen über irgendeine Einflussnahme im ORF, aber selber die größten Postenschacher Vergangenheit gewesen zu sein. Das ist etwas, das geht sich bei der FPÖ nicht mehr aus. Und ich finde, der Fall Egisto Ott, der sehr komplex ist, der sehr viele Nebenstränge hat, scheint mir immer mehr ein FPÖ-Skandal zu werden. Und ich glaube, je tiefer wir da graben und je mehr da auch diese, ich glaube, ich habe gelesen, 4.500 Seiten soll das Konvolut haben, das der Hans-Jörg Jenewein seiner Schwester geschickt hat. In einem Chat, irgendwas in die Richtung habe ich gelesen.
2.500 Chats soll es auf jeden Fall geben.
Ja, aber ich habe irgendwie gelesen, das Konvolut soll 4.500 Seiten haben, glaube ich, im Ö1 gehört. Und das ist eben genau, wo man denkt so, Wahnsinn, was ist denn da eigentlich passiert? Ich meine, Hans-Jörg Jenewein war ja nicht irgendwer. Das ist ja nicht irgendjemand, den die FPÖ leugnen kann. Genauso wie die Schwester von ihm niemand ist, den man leugnen kann. Und offensichtlich gab es da ja auch Verbindungen zu Herbert Kickl, also zumindest diese eine SMS, wo angeblich, also wie ich es in den Medienberichten entnommen gefragt hat, kannst du das brauchen oder interessiert dich das? Also das ist ein lupenreiner FPÖ-Skandal immer mehr. Und ich glaube, dass deswegen, und nicht weil irgendeine ausländische Propaganda am Wirken ist, sondern weil immer mehr Menschen sagen, oh je, jetzt schon wieder FPÖ-Skandal. Jetzt haben die da bei dem Geheimdienst, beim BVD, da in Wien, da in Graz, da in der Steiermark, ich kenne mich schon langsam nicht mehr aus, und dann muss der Groß dauernd wieder rufen, muss jetzt auf Twitter irgendwie sich entschuldigen und so weiter, gegen einen Söder verliert er. Also ich glaube, die Leute haben es halt einfach satt, diese hasstriefenden, diese Art von Politik, wo auf Spaltung, auf Hass und Manipulation gesetzt wird.
Sehr, wir kommen jetzt
Wie sehr schadet denn diese Spionageaffäre?
Haben Sie auch SMS bekommen?
Herr Dr. Bornmann hat da den Hass beklagt und die Hetze beklagt, wie er sieht, dass er als geläuterter Paulus jetzt gibt, wo er jetzt jahrelang der Saulus war und überall Hass und Hetze nur gesehen hat. Und jetzt sagt er, es ist alles so fürchterlich. Wissen Sie, Herr Dr. Bornmann, das ist so die alte Analogie von Biedermann und Brandstift. Ja. Zuerst einmal überall zindeln und so, aber jetzt brennt's, gell, so fürchterlich, wo ist denn die Feuerwehr? Gibt es eine andere Analogie dazu, dieses Floriani-Prinzip? Heiliger Florian zündet das Haus an, aber bitte das vom Nachbarn und nicht meins. Und Herr Dr. Bornmann, was mir so aufgefallen ist bei ihrer ganz sachlichen und ganz sanften Wutrede gegen die FPÖ, gegen die vielen Skandale, Nepp, Kunasek, Steger haben sie noch vergessen, Haider, Steger? Vielleicht Xandl Götz hätten sie noch sagen können, aber der Anton Reintaler, eben, das wissen sie alles nicht, aber vielleicht hätten sie ja die gesamte FPÖ immer mit den einbegleitenden Worten, war ganz sanft, ich glaube, er hat exakt, ich habe mitgezählt, 14 Mal, ich glaube, verwendet, weil er genau weiß, dass medienrechtlich am Ende für ihn jedes Mal 5.000 Euro wie beim Udo Landbau auskommt, der gegen ihn gewonnen hat, nicht verglichen.
12.000.
12.000, gratuliere. 12.000 am Speck, hat er ja für ihn sie zahlen müssen, sie haben leichter, ja, weil sie auf der Straße picken sonst. Aber sei es drum. Herr Dr. Bornmann, gehen wir noch einmal zurück. Schauen Sie, ich verstehe natürlich die Strategie. Die Strategie ist im Übrigen sensationell. Ich würde sie auch anwenden. Mhm. Die Strategie wurde schon einmal angewandt. In Österreich, das nannte sich Silberstein-Methode. War unheimlich interessant. Quasi unter Falls...
Jetzt bitte neue Silberstein.
Sie versuchen das ja weiter zu verbreiten. So quasi überall so nach dem Motto, ich glaube, da gibt es einen Skandal. Ich glaube...
Nee, im Gegensatz zu Ihnen tue ich nicht so, als würde ich es wissen.
Ich glaube, da gibt es einen Skandal. Ich glaube, da gibt es einen Skandal. Immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, da gibt es Skandale. Und ja, zu deiner Frage, das ist Gift. Ja, das zeigt Wirkung. Weil am Ende die Bürgerinnen und Bürger nur die Überschrift lesen, Skandal, Fragezeichen, beim Fragezeichen schon nur mehr, das Fragezeichen schon gar nicht mehr sehen, sondern nur Skandal und FPÖ. Und ich sag's ja, Atomkrieg, den auch die ÖVP ist, wundert mich ja nicht, dass sie da ja die ÖVP-Lesart übernehmen, dass die ÖVP da hier verwendet, hat am Ende zum Beispiel in Innsbruck gezeigt, dass die ÖVP 20% verliert und mausetot ist, Stichwort Durski, und die Freiheitlichen 3% verlieren. Ob das am Ende eine gängige Strategie für die ÖVP ist, wage ich zu bezweifeln. Aber gehen wir es durch, Herr Dr. Bornmann. Dauert eine Minute. Satz 1 zum Fall Kunasek. Wenn die Staatsanwaltschaft einstellen will und die Oberstaatsanwaltschaft weitere Ermittlungen anordnet, weil der Herr Kunasek vielleicht sein Privathaus auf Kosten der Partei gezahlt hat.
Das ist ja unfassbar.
Umbaus des Parteihauses. Schauen Sie, dann hat selbst der
Staatsanwalt... Was hat er gemacht?
Dann hat selbst der Staatsanwalt im Übrigen... Dann hat selbst der Staatsanwalt in Klagenfurt entdeckt, es kann nicht einer ein Jahr zuvor sein Privathaus bauen mit Baumaterial, das erst ein Jahr später bestellt worden ist beim Parteiumbau. Also gibt es für diese Räubersgeschichte, die im Übrigen eine anonyme Anzeige war, Sie wissen, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt dort denunziant, eine anonyme Anzeige, das behauptet hat. Das wird also eingestellt. Was Wien betrifft, nicht, wo sie immer da daherkommen, da gibt es mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Teileinstellungen. Ja, auch schon alles Step by Step vom Tisch. Step by Step. Im Übrigen wissen Sie auch, was es war? Anonyme Anzeigen. Anonyme Anzeigen. Und jetzt nehmen wir den nächsten Fall. Strache, den haben wir heute total vergessen. 10 anonyme Anzeigen. Alle eingestellt. Und er hat 300.000 vor Gericht zahlen müssen, allein für Anwaltskosten, damit er sich frei beweisen kann. Wissen Sie, und jetzt sind wir bei einer ganz...
Armer Kerl, oder
jetzt sind, nein, jetzt sind wir bei einer ganz einer widerwärtigen Partie. Und ich habe wirklich den Verdacht, dass Sie das nicht nur gutheißen, sondern dass Sie diese Idee teilen. Dass im Wege von anonymen, denunzierenden, verleumderischen Anzeigen in dem Land Politik nicht mehr im Parlament gemacht wird, sondern vor der Justiz. Und ich wehre mich dagegen, dass Politik in Zukunft vor dem Richter gemacht wird und nicht Politik dort gemacht wird, wo Politik hingehört, in die Parlamente und dort, wo die politische Auseinandersetzung stattfindet. Dass es manche politische Mitbewerber gibt, die so feig sind, dass sie sich im dunklen Kämmerchen hinsetzen und anonyme Anzeigen schreiben, damit sie möglicherweise, ich glaube ja nur, dann im Fernsehstudio sagen, Sauerei, alles Skandale, alles Wahnsinnige. Herr Dr. Bornmähner, das ist widerwärtig feig, das ist Kastratenverhalten. Es kann nur von Kastraten kommen.
Ich glaube, Herr Gross, auch Sie und genauso ich und wahrscheinlich...
Aber ich glaube ja nur. Ich glaube ja nur. Ich glaube
bei Ihnen,
ich glaube
bei Ihnen
nur.
Glaube ich
bin ja ein gläubiger Mensch. Ja, das ich glaube genauso wie Sie.
Also, dass man angezeigt wird, dass man verleumdet wird, dass man an einem Rufmord begangen wird. Das haben wir Menschen des öffentlichen Lebens, müssen das ständig erleben. Ja? Aber der Unterschied ist, gegen mich wurde noch nie ermittelt, staatsanwaltschaftlich. Und das ist der riesengroße Unterschied, Herr Gross. Also, ich glaube, zu Leuten, gegen die ermittelt wird. Zu Leuten, die nicht nur als
aber
Zeugen,
sondern auch als Beschuldigte. Aber erkennen Sie wohl hoffentlich, dass der Ermittlungsakt kein Akt der Vorverurteilung ist?
Natürlich nicht.
Gut. Und erkennen
Sie Anfangsverdacht
geben. Und erkennen Sie zum Beispiel, dass es weiß Gott, wie viele anonyme Anzeigen gegen Kickl gegeben hat, die eingestellt worden sind, gegen Kickls Umfeld gegeben hat, die eingestellt worden sind. Wissen Sie, wie viele Anzeigen es gegen Haider gegeben hat, die eingestellt worden sind? Wissen Sie, wie viele Anzeigen es allein im Vorjahr gegen mich gegeben hat? Strafrechtlich relevante 5 Stück. Verhetzung, Aisha Güleli, alles Mögliche. Die eingestellt worden sind.
Und wie oft haben Sie verloren?
Wo habe ich verloren?
Na, haben Sie gegen Söder gerade verloren?
Ich habe in der ersten
Instanz verloren. Und haben Sie gegen Michael Bonvalot gerade verloren?
Nein, habe ich nicht. Es hat kein Verfahren gegen den Herrn Bonvalot.
Sie haben geeinigt.
Auch nicht. Er hat mich gebeten, einen Widerruf zu machen, weil ich einen Tweet geteilt habe. Und das habe ich gemacht.
Und Sie haben 300 Euro gezahlt?
Ja, als Entschädigung. Aber ich habe nicht verloren. Wissen Sie, wie oft es vorkommt im Medienreich?
Verteilen Sie einfach so 3.000 Euro, gehen auf der Straße hin und her.
Aber Herr Dr. Bornmähner, aber Achtung, Sie sitzen im Glashaus. Beim Udo Landbauer haben Sie verloren. Verloren sich nicht geeinigt, sondern verloren mussten 12.000 Euro zahlen. Und mir werfen Sie einen Vergleich vor. Dann halten Sie die Pfeifen, wenn Sie selber Butter am Schädel haben.
Aber Herr Gross, ich mache kein Geheimnis.
Ja, ich auch nicht. Ich habe es ja sogar getwittert.
Der Unterschied ist, die FPÖ klagt mich die ganze Zeit für Aussagen, die ich hier mache.
Ja, und gewinnt. Ja, weil Sie so einen Blödsinn reden. Dann sind Sie ein bisschen gescheiter.
Wenn irgendwer Sie klagen würde,
ja,
dann wären schon lange
Auftritte. Ach so,
ja. Der Unterschied ist nur, Leute wie wir klagen sie nicht. Wir lachen halt einfach herzhaft.
Ist in Ordnung.
Und sagen vielen Dank.
Kommen wir nochmal zu dieser Spionage-Affäre.
Ja. Das haben Sie nicht gesagt,
Sie sind Satiriker?
Aber in Deutschland hat er gesagt, glaube ich, in Bayern ist er Satiriker, oder? Sie werden doch als Satiriker.
Das heißt, jetzt alles die FPÖ und die ÖVP eine wilde Schlammschlacht liefern. Wie viel bleibt bei dieser Spionage-Affäre jetzt konkret deiner Meinung nach bei der Bevölkerung über? Oder ist es zu speziell,
um eine Breite zu. Es ist komplett undurchsichtig und es ist komplett abstrakt. Das ist einmal der erste Punkt. Also ich selbst als politisch interessierter Mensch, als politischer Nachrichtenkonsument, sehe durch das Dickicht dieses James Bonds für Arme auf Österreich aller dritter Mann, ich sehe da nicht durch, ehrlich. Ich sehe nicht durch. Und ich glaube, dir geht es auch nicht anders so. Da gibt es einen Spionageskandal, da gibt es offenbar Handys vom ehemaligen Kabinettschef, von der Kanzlergattin Katharina Nehammer, die alle im Schatz dem Silbersee gesucht haben, dann bei einer Bootsparty, offenbar ist Partyfeiern in diesen Kreisen en vogue, dann alle drei Handys im See versenkt haben oder im Fluss versenkt haben, dann kübelt die Handys irgendeiner außer aus der reißenden Schlucht, ja, bringt es zum BVD, das rekonstruiert es oder auch nicht und irgendwann landen dann die Daten bei Abgeordneten etc. Die große Kanone, das ist jetzt ein russischer Spionageangriff, das sehe ich nicht, weil ich weiß nicht, was man auf dem Handy von der Frau Katharina Nehammer zumindest militärisch sicherheitsrelevante Informationen.
War nicht dabei.
Oder war nicht dabei?
Die war noch am Boot.
Das war noch am Boot.
Gut. Sie war am Boot.
Aber sie war am Boot, aber das Handy war nicht dabei. Gut, okay.
Alles die Katharina Nehammer in Schmutz.
Nein, aber es ist ja alles verworren. Sie war offenbar am Boot, aber das Handy war nicht dabei. Ist lustig. Bootfahren ist eine Gaudi, weiß ich. Aber jedenfalls, ich weiß nicht, was da für ein militärisches Geheimnis drauf gewesen wäre bei diesen Handys, das die Russen interessiert hätte. So, wir haben in Österreich die UNO, wir haben die Atombehörde, wir haben... Was haben wir noch? Wir haben die OPEC, wir haben wichtige internationale Behörden. Da bin ich der Meinung, die sind unter größter Gefahr, ständig ausspioniert zu werden. Wir haben die Botschaften, die sind ein Problem. Aber die österreichische Bundesregierung auszuspionieren, das glaube ich nicht. Und jetzt zur Rolle des Herrn Kickl. Jetzt wird also quasi der Fall konstruieren, dass der Herr Kickl den Herrn Jänewein, der eineinhalb Jahre lang im Nationalrat gesessen ist, dazu missbraucht hätte, sein Informationsbeschaffer zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt frage ich mich, warum braucht der Innenminister, der sowieso Zugang zu allen Daten hat, einen eigenen Informationsbeschaffer, der im Parlament sitzt? Der Innenminister hat diese höchste Sicherheitseinstufung, der kann jeden Akt lesen, und zwar freihändig, von oben, oben, dreimal und auswendig lernen. Also diese Geschichte, hier dieses Bild zu zeichnen, Kickl, der große Geheimdienstler, der sich ausgerechnet eines Herrn Jänemeyer bemächtigt, dass er zu Informationen kommt, ist ein Blödsinn. Weil dazu brauche ich nicht als Innenminister den Herrn Jänemeyer, da habe ich meine Sektionschefs oder mein Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, mein BVD-Chef. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, diese ganze BVD-Kiste geht mir jetzt schon langsam auf den Geist. Wenn der Kurzzeit-Innenminister aus der Regierung Bierlein, Beschorn, sagt unlängst, Kickl hat richtigerweise die Reform des BVD eingeleitet, er hat es vollendet, dann hat selbst der Herr Beschorn, der unverdächtig ist, ein Freiheitlicher zu sein, nichts anderes bestätigt, als dass die Volkspartei, die 24 Jahre im Innenministerium gesessen ist, in Wahrheit unseren österreichischen Geheimdienst hingemacht hat. Das hat ja am Ende dazu geführt, dass wir nicht einmal den Terroranschlag von Wien verhindern haben können, weil die ÖVP lieber Postenschacher in irgendwelchen Polizeiinspektionen gemacht hat, anstatt dass sie den Sicherheitsapparat in Österreich auf Vordermann bringt. So, wir wissen seit Ehrenstrasser, seit 2000, Zusammenlegung Bundespolizei und Gendarmerie, dass wir ein Riesenproblem in unserem Sicherheitsapparat haben. Kickl aus meiner Sicht wollte es reformieren, ist in Wahrheit gescheitert. Den Untersuchungsbefehl hat im Übrigen vom BVD, wie du weißt, ein Richter unterschrieben im Justizressort des Herrn Moser, der ÖVP-Justizminister war. Also kein Sturm und kein kriegerischer Akt gegen das eigene BVD, sondern eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Und ich weiß aber, und jetzt komme ich zurück, ich weiß, wie schwierig das ist, mit der Wahrheit da durchzukommen und richtig zu stellen, sondern am Ende glauben alle, es sind eh alle Schweine, es ist eh alles ein Skandal, kannst mehr wählen. Und das ist ein Riesenproblem für Wahlen. Da gebe ich dir recht. Das ist aber auch ein Riesenproblem für die FPÖ. Weil diese geballte Macht an Diffamierung ja in Wahrheit ja kaum mehr nachzuvollziehen ist.
Ist die Spionageaffäre im Endeffekt zu kompliziert, als dass der Wähler das dann einer spezifischen Partei zuordnet?
Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr kompliziert und sehr verworren, weil einfach sehr viele Informationen nicht vorliegen. Aber erstens einmal, die Leute sind nicht so blöd, wie der Herr Gross vielleicht glaubt. Ich glaube, die Leute haben ein sehr, sehr gutes Sensorium, das haben wir in Salzburg stattgesehen, das haben wir in Innsbruck gesehen, das werden wir auch bei den EU-Wahlen sehen und werden wir auch bei den Nationalratswahlen sehen und auch in der Steiermark. Die Leute spüren, wenn sie es mit Büchern zu tun haben. Die Leute spüren, wenn sie es mit Leuten zu tun haben, die unehrlich sind. Und der Wähler und die Wählerin haben immer recht, sagt sogar Gerald Gross. Also in einer Demokratie geht es nicht darum, ob ich jetzt einen Faktencheck überstehen kann, sondern es geht darum, was ist mein persönlicher Eindruck. Und wenn ich als Wähler oder Wählerin einen persönlichen Eindruck habe, dass in dieser ganzen Geheimdienstaffäre immer und immer wieder der Name FPÖ fällt und immer wieder Verbindungen zu Kickl, Jänewein und Co. aufgestellt werden und nachgewiesen werden, das sind ja keine Mutmaßungen, da wurden ja offensichtlich Daten sichergestellt. Also wenn da offensichtlich, wenn man den Medienberichten glauben darf, Beziehungen bestehen und ich halte halt sehr viel vom Journalismus, dann glaube ich, dass sich ein Eindruck verdichtet und ich kann das nur in Bezug zu vorher nochmal herstellen. Ich glaube, die Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ein gutes Sensorium und ich denke mir, wenn jetzt immer mehr Menschen sich angewidert abwenden, weil sie das Gefühl haben, sie haben es nicht nur mit der ÖVP, sondern auch mit der FPÖ, mit einer Skandalpartei zu tun, dann sollte man den Menschen glauben. Es gibt ja nicht zuletzt auch sowas wie ein Unbewusstes. Also wir verarbeiten sehr viel mehr, als uns kognitiv bewusst ist. Und ich glaube, wir sollten manchmal ein bisschen mehr auf unser Bauchgefühl
aber haben. Dass der Herr Egis, der OTSPÖ-Mitglied, selbsternanntes ist?
Genau, selbsternannt. Aber ist es nicht.
Haben Sie nähere Informationen?
Ja, keine. Die SPÖ hat ganz klar gesagt, seit Jahren nicht Mitglied. Also aufgeräumt. Ganz easy.
Aber wo er Mitglied oder was?
Offen hat er gesagt.
Neben der Giraffe. Ja. Nein, bei der SPÖ weiß man ja nicht, wer schon Mitglied ist.
Na, merken Sie, auf einmal, wir reden über die FPÖ und jetzt reden wir auf einmal über die SPÖ.
Nein, ich rede von Ott. Ich rede von Egisto
und von der SPÖ.
Von jenem Egisto Ott, der von sich selbst behauptet, er ist ein überzeugter Sozialdemokrat.
Hat er noch nie gesagt.
Sagt er. Nein. Sagt er in den Einfahnahmeprotokollen, hat er gegenüber Bekannten gesagt, das kann man Männer lügen Sie nicht.
Was kann die SPÖ
dafür? Ich bitte, lügen Sie nicht. So, er hat das gesagt. Und wenn Sie schon die parteipolitische Komponente, das ist jetzt nur von mir ganz normale, eine Herstellung der Zusammenhänge, wenn Sie die normale parteipolitische Kontakte und Verknüpfung verwenden, um von Egisto Ott über acht Ecken zu Herbert Kickl zu kommen, habe ich für Sie recht einfach gemacht. Egisto Ott behauptet von sich, er sei überzeugter Sozialdemokrat.
Und weil er Mitglied also einer Partei mit 150.000 Mitgliedern
also
ist, deswegen ergibt sich was für ein Zusammenhang?
Ja, und die Freiheitliche Partei hat 80.000 Mitglieder.
Aber es gibt Chats, also, Herr Groß.
Zwischen wem?
Zwischen offensichtlich, ja. Zwischen dem Herrn Jennewein und seiner Schwester.
Ja,
und das soll offensichtlich
ich chat auch mit meinem Halbbruder. Also, sie schicken
4.500 Seiten jeden Tag? Tun Sie das so mit Ihrem Bruder?
Ist das so passiert? So,
offensichtlich, wenn man Medienberichten glauben darf.
Ach so, gut, das weiß ich nicht.
Ach so, Sie lesen keine Medien oder was? Aber dann bereiten Sie sich ein bisschen auf die Sendung vor.
Warte mal.
Herr Kross, Sie werden gut entlohnt.
Bereiten Sie sich bitte
auf die Sendung besser
vor. Also, machen wir es
fix. Sie Satiriker.
Der Jennewein hat seiner Schwester 4.500 Seiten geschickt.
Höre ich in den Medien.
Aha, gut, okay. Na, wo ich festgestellt habe.
Ja. Gut, kommen wir noch zum HC Strache. Der HC Strache plant anscheinend ein Polit-Comeback, hat jetzt eine große Medienoffensive gestartet. Wie siehst du seine Chancen?
Wir haben 2005 das BZÖ gegründet, sind in den Nationalrat eingezogen, damals mehr recht als schlecht mit 4,11%, dann perfekt 2008 mit Jakaida mit 11% bundesweit, 13% in der Steiermark, 40% in Kärnten. Und haben in Wahrheit dann mit Jakaida natürlich mit der Freiheitlichen Partei irgendwie versucht, eine Einigung zu finden. Die Einigung zwischen uns im BZÖ und der Freiheitlichen Partei hat mehr als 15 Jahre gedauert. Zum Beispiel mein persönliches Verhältnis zu einzelnen Proponenten der Freiheitlichen Partei nach all den Beleidigungen, die wir uns gegenseitig ausgerichtet haben, hat sich erst die letzten 5-6 Jahre in Wahrheit gebessert. Maßgeblich daran beteiligt, dass sich gebessert hat, war Strache, weil er in Wahrheit auch damals diese Jakaida-Medaille angenommen hat und dann zwischen den ehemaligen BZÖlern, zwischen der Familie Haider und der FPÖ ein Friede hergestellt worden ist. Und ich bin froh, dass das der Fall ist. Ebenso gut verstehe ich Strache, dass er in seine politische Heimat wieder zurück will. Das heißt, ich verstehe, dass Heinz-Christian Strache sagt, ich will über kurz oder lang wieder in meine einstige freiheitliche Heimat zurück. Das ist seine Parteienfamilie. Das verstehe ich. Nur, eines muss ich schon bei der Gelegenheit sagen. Erstens, man kehrt nicht zurück und streckt die Hand und sagt, wenn ihr die Hand nicht annehmt, dann vernichte ich euch und kandidiere gegen euch. Jetzt rein psychologisch gesehen ist das falsch. Also du kannst nicht sagen, ich möchte, das ist gleich, wir beide streiten und ich sage zu dir, ich möchte mich mit dir wieder versöhnen und wenn du meine Versöhnung nicht annimmst, dann gründe ich ein zweites Medienunternehmen und gegen Konkurrenz gegen die. Dann wirst du mal sagen, bloß deinen Schuh auf. Ja, das würdest du dann drauf sagen. So, und genau das ist es. Der Strache will, das verstehe ich persönlich, menschlich zurück. Aber dann kannst du nicht sagen, ich kehre zurück, aber wenn ihr das nicht annehmt, dann gründe ich eine Partei und dann kandidiere ich gegen euch. Und noch dazu eine Partei, wo er bewiesen hat, dass er nicht in den Wiener Landtag kommt. Haider beispielsweise hat trotz BZÖ-Gründung an der FPÖ vorbei 45% in Kärnten gemacht. Strache lebt in Wien, ist seine Heimatstadt, kandidiert mit dem DAÖ
und kommt nicht einmal auf 3% oder was, also nicht in den Landtag, und sagt dann, und wenn ihr mit mir jetzt nicht Freunde seid, dann kandidiere ich nur einmal gegen euch. Ich möchte niemanden zu nahe treten in dieser Geschichte, aber ich sehe, wie er es macht, ist es falsch. Sein Ziel verstehe ich vollkommen, ist auch richtig. Über kurz oder lang, 10, 15 Jahre, wird es sicher eine Einigung mit ihm geben, bin ihm bewusst. Aber so, wie sie es derzeit machen, also vor allem, wie es der Heinz-Christian Strache macht, das halte ich nicht für richtig. Mhm. Wenn er mich fragt, sage ich, mach es nicht so, versuch es ruhig zu machen, gib der Sache Zeit, 5 oder 10 Jahre, bitte kandidiere nicht, reiz nicht noch mehr, gieß nicht noch mehr Öl ins Feuer und dann kann man darüber reden. Im Übrigen, die Freiheitliche Partei, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, hatte jetzt aus politischer Sicht kein Interesse. Warum? Weil die Wähler vom Strache, die FPÖ-Wähler, die Haider-Wähler haben sie eh alle. Ich meine, der Dominik Nepp und die FPÖ sind in Wien bei 20%, bei 22%. Was soll der jetzt sagen, ich brauche jetzt den Herrn Strache? Also aus politischer Sicht nicht, aus persönlicher, emotionaler, kann er sagen, ja, ich nehme ihn wieder, weil er mir leid tut. Aber dann macht man es nicht so, wie es der Strache gemacht.
Kann einem leid tun, ist eine arme, gescheiterte Persönlichkeit?
Nein, ist er nicht.
Der Hansi-Strache?
Nein, will ich nicht.
Oder er, aber nicht
der Hansi-Strache. Okay, jetzt. Ja. Oder glaubst du, hat er irgendeine Chance, bei der nächsten Wahl mehr als 1% zu kriegen?
Natürlich hat er die.
Ja?
Ja, wieso nicht? Er ist immer noch der Träger der Jörg-Haider-Gedächtnismedaille und damit einer der höchstrangigen Auszeichnungen der rechten Familie, verliehen von Gerald Groß im Auftrag der Witwe, glaube ich, oder in Einvernehmen mit der Witwe des besonders guten Autofahrers Jörg Haider. Und insofern, ich glaube schon, dass der Hansi-Strache, entschuldige, wenn jemand sich mit dem Auto im Vollsuff einbaut und damit Menschenleben gefährdet, dann finde ich es auch frech. Diese Heldenverehrung von jemandem, der sich mit dem Auto... Ich mache mir nicht lustig drüber, ich finde es eine Frechheit. Ich sage Ihnen, ich finde es eine Frechheit. Ich finde, dass der Jörg Haider die Öffentlichkeit gefährdet hat, indem er sich besoffen in den Tod gefahren hat, finde ich eine Frechheit. Ich finde es ein Skandal. Okay? Und ich finde es genauso eine Frechheit, dass man hier so tut, als wäre der Hansi-Strache das Opfer von irgendeiner großen Verschwörung gewesen. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, der Hansi-Strache hat sein politisches Ende zu Recht erlebt, weil er auf Ibiza einen tiefen Einblick in seinen Charakter gegeben hat. So, und deswegen haben die Leute ihn auch eindeutig gezeigt, was sie von so jemandem in der Politik haben, halten nämlich gar nichts. Heißt das, dass er deswegen überhaupt keine Chance mehr hat, in der Politik jemals wieder zu realisieren? Glaube ich nicht. Ich glaube überhaupt nicht. Vor allem, wenn die Menschen akzeptieren, dass es einen Herbert Kickl und Harald Wilimski gibt, die mit Heinz-Christian Strache den Großteil ihres politischen Lebens meiner Erinnerung nach gemeinsam verbracht haben, die Generalsekretäre und die, ich weiß nicht, was für Funktionen alle hatten unter Heinz-Christian Strache, und die sind immer noch am Drücker oder noch mehr, warum soll nicht der Heinz-Christian Strache zurückkommen? Also das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich glaube, der Heinz-Christian Strache hat ein Recht, wie jeder andere Mensch auch, zu kandidieren. Und ich glaube, wenn es ihm gelingt... Die
haben ja vollkommen recht.
Ich glaube, wenn es ihm gelingt...
Das ist ja unwidersprochen. Ja, das passiv
und aktiv. Genau, so ist es. Und ich glaube, wenn es ihm gelingt, ein interessantes Programm zu machen und interessante Persönlichkeiten zu haben und vielleicht einen anderen Ton anschlägt, als die Leute das jetzt gerade von der FPÖ hören, dann könnte ich mir vorstellen, dass der seine 4-5% bekommt. Ja, why not?
Ja, aber er hat es ja nicht gekriegt.
Bis jetzt nicht.
Nein, wir haben
noch nie bei der Nationalratswahl angetreten.
Nein, aber wir haben jetzt die Wiener Landtagswahl gehabt und es wurde ja bereits bewiesen, dass er das nicht bekommt. Und jetzt
das war Dr. Männer,
und jetzt Herr Dr. Es kommt ja jetzt noch, der ganze Spesenskandal ist ja noch nicht ausjudiziert.
Aber da, glaube ich, steckt der Dominik Nepp auch mittendrin, oder nicht?
Nein, ist eingestellt.
Ach so. Ah, okay, dann bin ich...
Glauben Sie schon wieder?
Ich würde jetzt ernsthaft,
jetzt eine ernsthafte, ich empfehle jeden, über den Sie hier ständig verleumdet oder stetig zu sein, wirklich zu glauben.
Ja.
Weil nur, dass Sie jedes Mal irgendwo eine Ermittlung oder irgendwas an Skandal sehen und in Wahrheit unbescholtene Leute hier denunzieren und verleumden, das geht
nicht. Nein, ich sage, ich glaube
das Format etwas, darf es nicht. Das Format gibt her, dass wir Leute von mir beleidigen, dass wir uns zynisch gegenüber...
Ach so, warte mal.
Ja, wir beleidigen uns auch direkt. Wir beleidigen uns ja gegenseitig. Aber das Format gibt es nicht her, dass wir irgendwelche Leute kreuz und quer diffamieren in dem Land und nach dem Motto, irgendwas bleibt hängen. Sie, weil Sie 30 Mal anfangen, ich glaube. Aber jetzt komme ich nochmal zurück.
Aber
bei Strache sehe ich eine andere Geschichte.
Ich weiß es nicht. Ich mache keine Tatsachen.
Ich glaube, Sie brauchen wieder mal einen guten Anwalt.
Okay, ich habe einen sehr guten Anwalt.
Den werden Sie brauchen. Ja, aha.
Drohen Sie mir jetzt?
Nein, aber okay. Allein, was ich über jene Wein gesagt habe, weiß ich ganz genau, wie die Nummer ausgeht.
Das ist aber ein Satirikum hier.
Ach so, gut.
Das, haben Sie nicht vor kurzem im Fernsehen, haben Sie nicht gesagt, Sie sind ein Satiriker?
Auch schon Mittwochsrede ist tatsächlich Satire,
eben,
das aber das ist keine Auscher Mittwochsrede.
Nein, entschuldige.
Aber Herr Dr.
Barmena, Satire ist, was
zum Strache nicht durchschauen Sie. Der Strache will jetzt nicht, also das, was ich gesehen habe an allen seinen Interviews, und ich verstehe ihn für das, was er sagt, und ich gebe Ihnen recht, er hat jedes Recht, aktives Wahlrecht, wieder zu kandidieren. Das ist vollkommen klar. Das, was aber er will, ist jetzt nicht, ich will jetzt Wien verbessern und ich will Bürgermeister werden und ich will die Menschheit vor dem Untergang retten, sondern das, was ich zwischen den Zeilen herauslese, ich will Frieden mit meiner ehemaligen Gesinnungsgemeinschaft. Und das verstehe ich, ja? Nur wie er es tut und den Frieden anstellt, will, ist in Wahrheit eine Kriegserklärung. So macht man es nicht. Und ich empfehle Heinz-Christian Strache, nach Beendigung seiner ganzen Verfahren, und er ist auf einem guten Weg, ruhig in sich zu gehen und zu sagen, so, dann führe ich auf emotionaler Ebene Gespräche und vielleicht schaffe ich es, in 5 oder 10 Jahren einen Friedensschluss zu machen. Dann ist er ehemaliger Vizekanzler, dann ist, weiß ich nicht, die 100-Jahr-Feier der Freiheitlichen Partei, sitzt er in der ersten Reihe, wird als Ehrengast begrüßt und hat den Friedensschluss geplant. Dass er jetzt glaubt, ich übernehme morgen die FPÖ und habe übermorgen eine zweite oder dritte politische Karriere, und das so in den Raum stellt, das halte ich für den falschen Zugang, auch in seiner Situation.
Gut, meine Herren, wir machen noch einmal eine kurze Werbepause.
Ja, warte mal kurz, eins möchte ich jetzt schon noch sagen.
Zurück,
ja, aber eins möchte ich jetzt schon noch sagen. Nein, ich möchte nur eines klarstellen, weil ich finde das wirklich wichtig zur Einordnung auch der Zuseherinnen und Zuseher. Also auf der einen Seite muss allen Leuten klar sein, dass das Ganze einen satirischen Charakter hat. Und das andere ist für mich auch wichtig. Wissen Sie, es gibt einen Grund, warum ich Glaube sage. Weil ich es nicht weiß. Und wissen Sie, Herr Gross, ja, ist der
Sie
Unterschied
wissen,
zwischen uns
beiden? Wenn Sie nichts wissen, dann wollten Sie
ja pfeifen. Nein, das ist das Wunderbare in diesem Format. Das hier ist nicht die Sendung, wo Wahrheiten verkündet werden.
Schon.
Das ist die Sendung, wo Meinungen ausgetauscht werden, Herr Gross.
Aber und ich eine Meinung ist keine Glaubensfrage.
Natürlich.
Sie muss durch Wissen unterlegt sein.
Eine Meinung?
Naja, eine Meinung bildet man sich aufgrund von Wissen.
Nein.
Naja, schon, das ist ein theologischer Standpunkt, wenn es eine Glaubensmeinung ist. Nachdem wir beide keine Theologen sind, sondern Politkommentatoren, müssen wir wenigstens über die Politik Bescheid wissen. Und Satire ist er sicher nicht.
Wir machen
und Leid,
Fall,
und
wir
Leid
machen
üben zu verleumden, ist auch
Satire. Dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir oder dann wechseln wir in die Weltpolitik und sprechen über den iranischen Angriff auf Israel.
Muss man auch einen Standpunkt haben und ein
Wissen. Bist du sehr gespannt.
Oder machen Sie Iran ist Satire?
US-Präsident Joe Biden da jetzt richtig handelt und die Situation vielleicht sogar beruhigt oder ob Donald Trump das Ganze besser lösen würde. Ganz kurze Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Sebastian Bonmena und Gerald Gross. Das große internationale Thema diese Woche war der iranische Angriff auf Israel und die Frage oder natürlich auch die Sorge, die ganz viele haben, inwiefern sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten jetzt weiterdrehen könnte und zuspitzt. Wie groß siehst du denn die Gefahr? Es gibt jetzt ja Meldungen, dass Israel schon vorhat zu antworten, aber man will das anscheinend sehr strategisch machen, um dem Iran hier vielleicht auch nicht weitere, sagt man sozusagen, Munition zu liefern, dann noch einmal anzugreifen.
Also ich glaube, dass Israel jedes Recht hat, sich zu verteidigen, wenn es angegriffen wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch nicht in den Modus übergehen, dass wir jetzt beginnen, Israel zu sagen, was es machen darf und was nicht. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in eine ständige Spirale der Eskalation kommen. Wo soll das enden? Am Ende des Tages in Israel leben, weiß nicht, 9 Millionen, 10 Millionen Menschen und sind umgeben von hunderten Millionen Menschen, die alle sehr große Sympathien für gewisse Ansichten vertreten. Und ich glaube, dass man in so einer Situation, in so einer Pulverfass-Situation, wo die Israelis noch dazu ganz stark darauf angewiesen sind, das haben wir auch jetzt bei dem Drohnenangriff gesehen, das war nicht Iron Dome, die alle Drohnen und Raketen vom Himmel geholt hat, also das israelische Luftabwehrsystem, sondern es waren die Jordanier, die Briten, die USA und ohne die wäre das nicht so glimpflich vonstatten gegangen. Also Israel, meiner Meinung nach zu Recht, verlässt sich auf seine starken Bündnispartner. Und ich glaube auch, dass wir, auch vor allem als Österreich, eine gewisse Verantwortung haben, die Menschen in Israel, vor allem die jüdischen Menschen in Israel, zu schützen und zu unterstützen, auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Aber ich glaube schon, dass wir unseren jüdischen Freundinnen und Freunden und den Menschen in Israel und vor allem den Entscheidungsträgern in Israel klar machen müssen, dass wir nicht an einer Eskalation interessiert sind. Und deswegen habe ich entsprechend auch die Wortmeldungen des Joe Biden und von anderen in den letzten Tagen entsprechend wahrgenommen, dass sie gesagt haben, hey, wir stehen zu euch, wenn ihr angegriffen werdet, aber wir werden nicht hinter euch stehen, wenn ihr jetzt den Iran angreift. Und das halte ich auch für die richtige Vorgehensweise. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir über den Nahostkonflikt sprechen und wenn wir auch über die Eskalation im Gazastreifen sprechen, immer mehr zu einer differenzierten Betrachtung kommen. Also ich glaube, gerade als Bürgerinnen und Bürger eines neutralen Staates ist es unsere Aufgabe, auch neutral auf gewisse Entwicklungen zu blicken und entsprechend Ableitungen zu treffen, die nicht aus einer wir sind ja keine Bündnispartner im militärischen Sinne und deswegen glaube ich, steht es uns auch an, zum Beispiel das Elend und die Not von Menschen in Palästina zu bewerten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch ansprechen. Ich glaube, dass man zigtausende Kinder, die da getötet wurden, nicht einfach wegstreichen kann. Also das sind Sachen, da müssen wir endlich auch in der Öffentlichkeit laut unsere Stimme erheben.
Hast du Sorge, dass die Situation weiter eskalieren könnte im Nahen Osten oder gehst du davon aus, dass der Iran, nachdem er jetzt so grandios gescheitert ist mit seinen 300 Raketen und Drohnen, vorerst einmal keine weiteren Schritte setzen wird?
Also die Neutralität und die Krokodilstränen meines Gesprächspartners hätte ich mir in der Ukraine-Russland-Frage auch gewünscht. Er hat mit Blut vor dem Mund und Schaum nach mehr Waffen, nach mehr Raketen gerufen, um Russland niederzuringen und alles drum und dran. Und jetzt kommt er in der Israel-Frage drauf, zugunsten der muslimischen Welt, wir sollten doch uns in Österreich zurückhalten. Ich kann mir des Eindrucks nicht erwehren, dass da ein bisschen der sozialistische alte Judenhass, der Antisemitismus so ein wenig zum Aufflackern kommt, aber damit muss mein Diskussionspartner klarkommen. Faktum ist, wir sind in einer Situation, wir sind in einer Frage und an einem Punkt angelangt, wo wir bald nicht mehr begründen können, wo Menschen sterben. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Israel sich verteidigt, vor allem sich verteidigt gegen Terror. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Israel sich verteidigt, vor allem dann, wenn andere Staaten, vornehmlich muslimische Staaten, Mullah-Staaten, Regime und Diktaturen das Existenzrecht von Israels auslöschen wollen. Und da habe ich vollstes Verständnis, dagegen zu halten und auch einen Krieg zu führen, denn manchmal ist auch eine Entscheidung nur durch einen Krieg herbeizuführen. Nur es ist die Zeit gekommen, zu sagen, es wird jetzt die Situation brandgefährlich, erster Punkt, und es wird der Blutzoll langsam unerträglich. Es fragt jetzt bald kein Mensch mehr danach, wie viele Kinder gestorben sind, wie viele Kinder noch mehr sterben müssen, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Alte sterben müssen, wie viele Geiseln noch umgebracht werden. Es wird der Blutzoll und im Übrigen am Ende die geopolitische Gefahr nach einer Eskalation, Stichwort Dritter Weltkrieg im Nahen Osten, sowas von real, dass wir eine Eskalation auch als Europa, auch als sogenannte Schutzmacht gegenüber Israel nicht mehr zulassen können. Natürlich, und das muss man jetzt auch bei der Geschichte erklären, Israel hat einen Angriff gestartet oder Israel wird beschuldigt, einen Angriff gestartet zu haben, wird beschuldigt, sage ich auch, Israel wird beschuldigt, einen Angriff gestartet zu haben auf die iranische Botschaft in Syrien.
Konsulat.
Oder Konsulat. Es war zumindest ein diplomatisches Gelände. Halte ich für unklug, egal wie er es getan hat. Halte ich für unklug, einen Krieg auf syrisches Staatsgebiet auszuweiten. Halte ich für unklug. Genauso halte ich es für wahnwitzig und unklug, wissentlich, dass die USA im Meer unterwegs sind, in der Region unterwegs sind, seitens des Iran so zu reagieren, dass man hunderte Raketen auf Israel schickt. Und noch weiter unklug hielt ich es, wenn Israel jetzt seinerseits wieder sagt, jetzt schickt man wieder 600 statt 300 Raketen in den Iran runter oder zu den Houthi-Milizen. Der Kampf gegen Islamisten, gegen Terroristen muss weitergehen. Der Kampf gegen Islamisten und Terroristen darf sich im Übrigen nicht auf Israel beschränken, sondern in Wahrheit ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch bei uns hier in Europa, konsequent gegen diese Terroristen vorzugehen. Denn sie wollen ja nichts anderes als unsere Freiheit und unsere Demokratie ruinieren und am Ende uns auch körperlich ruinieren, weil sie an der Eskalationsspirale drehen. Aber es darf nicht dazu kommen, dass weiter Menschen sterben. Und zwar sowohl jetzt im Gazastreifen Menschen sterben, als auch auf israelischer Seite die Unsicherheit weiter.
weitergeht, dass jederzeit Raketen aus anderen muslimischen Staaten kommen könnten. Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt da, wo die Waffen dann langsam schweigen sollten und wo man wieder den Diplomaten mehr Gehör schenken sollte.
Du hast ja vorher die Rolle von Joe Biden gelobt. Jetzt wissen wir haben in knapp einem halben Jahr US-Wahl. Danach könnte Donald Trump im Weißen Haus sitzen. Wie hätte Donald Trump diese Situation jetzt seiner Meinung nach gelöst? Bereitet er da Sorge zu wissen, dass da vielleicht in 6 Monaten eben Donald Trump dann diese Entscheidung trifft?
Ja, natürlich, weil wir gesehen haben, dass Donald Trump keine Konflikte löst. Also er hat, wie wir das zum Beispiel bei dem nordkoreanischen Diktator gesehen haben, er hat einen Diktator legitimiert, er hat sich mit ihm getroffen, mit ihm gescherzt, er hat quasi im Endeffekt getan so, schaut, dieser Mörder, schlechter Vergewaltiger, ist eh nicht so schlimm. Hat aber sonst nichts verbessert. Den Leuten in Nordkorea geht es genauso schlimm wie vorher. So. Und wenn er sagt, er hätte das Problem gelöst, genauso wie der Ukraine-Krieg gelöst hat, dann kann das meiner Meinung nach nur darin bestehen, dass er Menschen opfert. Dass er zum Beispiel sagt, die Ukraine muss jetzt einen Teil ihres Landes hergeben. So. Und ich weiß nicht, wie er das in Israel lösen will. Dass er dann vielleicht sagt, Israel muss einen Teil seines Landes hergeben. Oder er sagt, er schickt einfach Atombomben runter, das kann auch sein.
Ja, oder er marschiert im Iran ein.
Oder er marschiert im Iran. Großartige Idee, super. Also das ist genau das, warum ich glaube, ganz viele Menschen sagen, sie wollen nicht einen Verrückten noch einmal an den Turntables der Macht unter Anführungszeichen haben.
Aber was
hätten
Sie dagegen, dass man im Iran einmarschiert?
Was ist dagegen, dass man im Iran einmarschiert?
Sie haben ja kein Problem, dass westliche Soldaten in der Ukraine einmarschieren. Nein. Das fordern Sie hier seit 2 Jahren.
Wie kommen Sie?
Nein, das fordern Sie hier. Sie sagen, Waffen sollen wir liefern. Wir sollen sogar Soldaten liefern.
Ich erkläre es Ihnen noch einmal.
Sie haben offenbar
seit 2 Jahren zugehört. Ich erkläre es Ihnen. Sie kennen sie nicht aus.
Sage ich tageselastisch. Meinung tageselastisch.
Sie hören nicht zu, Sie haben nicht verstanden. Ich erkläre. Wunderbar, mach es gerne. Kein Problem. Also, in der Ukraine wurde ein freies Volk von einem Diktator überfallen. Ja. Und ich habe gesagt, es wäre sinnvoll, wenn wir die Kinder und die Frauen mit Truppen schützen, damit sie nicht weiter systematisch vergewaltigt und abgeschlachtet werden. Ja. So. Das zu vergleichen mit der Forderung, dass die USA im Iran einmarschieren sollen, da muss man schon ziemlich viele Gehirnwendungen verbrannt haben.
Von 300 Raketen umfasst,
sollen sie einmarschieren?
Im Iran? Schützen die israelischen Kinder?
Indem sie
die gleiche
iranische Kinder umbringen?
Oder? Ja, Dr. von Menner, wir sind
nein,
zu einem entscheidenden Punkt.
Nein,
sie sind
nicht
situationselastisch, wir haben es mit 2 militärischen Auseinandersetzungen zu tun. Im einen ist der Aggressor Russland, da fordern sie vollen Einsatz der Soldaten, im anderen ist der Aggressor Hamas-Terroristen und der Iran. Da sagen sie,
ich verlange nicht, in Russland einzumarschieren.
Ach so, gut, okay. Ja.
Und wenn sie wollen, dass wir Friedenstruppen nach Israel schicken, sofort. Sofort. Bin ich dafür, dass wir, haben wir sogar schon dort. Na schau, wir haben sogar schon Friedenstruppen dort. Na schauen Sie, haben wir einen Vergleich? Ja, wir haben einen Vergleich, Herr Gross. So wie wir in Israel UNO-Truppen stationieren, sollten wir meiner Meinung nach auch in der Ukraine.
Also wir haben die UNO-Truppen am Golan stationiert, aber nicht in Israel, aber sei es drum.
Golanhöhen können wo?
Zu Syrien, das ist der syrische...
Also nicht völkerrechtlich.
Das ist der syrische Pufferzone zwischen Syrien und Israel, gehört zu Syrien dazu. Kommt man auch im Übrigen von der syrischen Seite rauf, von Damaskus. Dort haben wir UN-Friedenssoldaten stationiert, damit, aber nach Beendigung des Krieges im Übrigen, aber nicht während eines Krieges. Friedenssoldaten während eines Krieges zu schicken, ist insofern sinnlos, weil Friedenssoldaten der UN nicht über schwere Artillerie verfügen und nicht einmal einen Schützengraben haben, dort, wo sie sich schützen könnten. Also die warten tatsächlich das Kanonenfutter durch. So, der erste Punkt, der zweite Punkt. Herr Dr. Palmeiner, schauen Sie, Donald Trump zu widersprechen, nur weil er den nordkoreanischen Diktator getroffen hat und ihn damit, wie haben Sie es gesagt, legitimiert, hat aber vergessen, dass Bruno Kreisky, der große Säulenheiliger im Bundeskanzleramt, Yassir Arafat, einen amtsbekannten, weltweit agierenden Terroristen getroffen hat und Gaddafi eingeladen hat nach Wien und damit 2 islamistische Terroristen legitimiert hat, weil er nichts anderes wollte, als zwischen Israel und der arabischen Welt zu einem Frieden zu kommen. Herr Dr. Palmeiner, Sie können doch nicht den Donald Trump für etwas schimpfen, was der Bruno Kreisky zur olympischen Disziplin ausgerufen hat. Das geht sich nicht aus. Auch nicht für einen Sozialdemokraten. Aber ich bin wieder bei dem Thema. Lernen Sie Geschichte. Hat Bruno Kreisky schon treffenderweise gesagt, lernen Sie österreichische Geschichte. Lernt man in einem Integrationskurs, da kriegen Sie das schon hin. So. Und Donald Trump macht im Übrigen auch nichts anders. Das ist auch unheimlich gescheit. Donald Trump spricht mit den Leuten. Ich hätte mir gewünscht, dass es in den letzten zweieinhalb Jahre in der amerikanischen Administration Menschen gibt, die mit Putin sprechen und sich darüber Gedanken machen, wie man Frieden schafft. Ich wünsche mir, dass in Washington einer sitzt, der sich von mir aus mit der arabischen Welt unterhält, mit der arabischen Liga unterhält, mit den Ägyptern unterhält, mit den Syrern unterhält und selbstverständlich mit Netanyahu, wie wir zu einem Frieden kommen. Ich halte nämlich nichts davon, von jener Außenpolitik der USA, die während Donald Trump uns keinen Krieg beschert hat, folglich auch uns in Europa keine Flüchtlinge, aber unter Joe Biden uns mittlerweile zwei Kriege beschert hat. Und als Europäer ist man halt ein Krieg halt nicht so recht. So, Joe Biden hat mir zwei Kriege und Militäreinsätze der USA beschert, die jetzt irgendwo im Nahen Osten mit Luftträgern unterwegs sind. Und wir haben die USA im Übrigen, indem wir die NATO aufgestockt haben in Europa und mehr Truppenstärke der NATO haben, das haben wir alles dem Joe Biden zu verdanken. Und das ist mein Problem. Deswegen bin ich der Meinung, dann ist mir der Donald Trump am Hintern lieber als der Joe Biden, der in Wahrheit nur Chaos und Krieg über die Welt gebracht hat.
Das heißt, du bist der Meinung, Donald Trump würde eher für mehr Ruhe sorgen, wenn ich dich richtig interpretiere.
Ich glaube, wie ich die Welt verstanden habe, funktioniert die Welt immer durch ein Gleichgewicht des Schreckens. Mhm. Und wir haben seit dem Zusammenbruch Eisernen Vorhangs in Wahrheit dann schon ein Ungleichgewicht gehabt, quasi der Westen, der immer stärker geworden ist, der auch die NATO, die hat sich nicht besonders zurückgehalten und wir haben dann ein Ungleichgewicht zu Lasten auch der ehemaligen Sowjetunion, der russischen Teilrepubliken und Russlands gehabt und daraus hat sich auch der Konflikt ergeben, der sich 2014 das erste Mal entzündet hat und jetzt vor zwei Jahren das zweite Mal entzündet hat. Und ich glaube, dass wenn du einerseits im Kreml eine starke Persönlichkeit hast und Putin ist, was das betrifft, eine starke Persönlichkeit und lässt sich nicht abbringen, dass du auch zur Herstellung des Gleichgewichts des Schreckens auch einen Gambler im Weißen Haus haben musst, mit dem du in irgendeiner Form mit einem Trostszenario einen Frieden zustande bringst. Mich erinnert es auch so ein wenig, gibt es zwar lustige Geschichten, oder nicht zwar lustige Geschichten, aber Persönlichkeiten. Jimmy Carter, der schwache Präsident, der Präsident, der in Wahrheit alles vergeigt hat, inklusive dem Iran. Und dann kam Ronald Reagan. Und Ronald Reagan, Make America Great Again, der hat es in Wahrheit erfunden, Ronald Reagan. Ronald Reagan war dann plötzlich der Western-Cowboy, der aber tatsächlich es zustande gebracht hat, dem man es nicht zugetraut hat, Hollywood-Schauspieler, Sternchen und alles drum und dran, dem man es nicht zugetraut hat, der es dann zustande gebracht hat, in Wahrheit mit Gorbatschow etwas herbeizuführen, zu dem die heutigen Politiker nicht in der Lage sind. Und ich traue das Trump auch zu, so erratisch und skurril er auch sein möge.
Gut, für heute sind wir am Ende angelangt. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.